Hallo und herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Mein Name ist Birgit Hüniger und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Mit dabei ist auch wieder Christoph. Hallo Christoph.
Einen wunderschönen guten Tag und ein wunderschönes neues Jahr. Das ist ja der erste Podcast, die erste Episode im neuen Jahr.
Ja.
Ja, die erste haben wir ausfallen lassen, glaube ich.
Ja.
Wir haben vergessen, dass unser Urlaub 3 Wochenenden umfasst hat. Nicht, dass wir es geschafft hätten, noch einen dritten Podcast vorzuproduzieren. Aber wir haben zumindest 2 geschafft.
Ja.
Und ich habe gesehen, dass ganz, ganz viele Podcasts mal ausgesetzt haben. Von daher haben wir uns in eine lange Liste eingereiht und kommen jetzt nach einer einwöchigen Pause wieder zurück.
Genau, und zwar mit einem brandaktuellen Thema quasi. Also neues Jahr ist ja immer Anlass für viele Menschen, auch sich so gewisse Vorsätze zu formulieren und dann auch zu schauen und zu hoffen, dass man diese Vorsätze einhalten kann. Und da wollen wir natürlich auch ein bisschen Anregung bringen, und zwar finanzielle Vorsätze für das neue Jahr. Wir haben 10 Stück zusammengesammelt.
Ich glaube, wir haben sogar mehr.
Gibt ja noch Bonusvorsätze.
Ja, gibt noch Bonusvorsätze.
Genau, also wir haben einige Vorsätze zusammengesammelt, finanzielle Vorsätze, die man sich für dieses Jahr vielleicht vornehmen könnte, einfach um ein bisschen Anregung zu geben, die eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen. Genau, fangen wir an.
Ich habe mich gefragt, ob wir schon zu spät dran sind, ob man die Vorsätze schon zum Jahreswechsel haben muss oder ob man die sich auch noch später vornehmen darf.
Ich glaube, den Neujahrsschwung, der ist noch da. Der schwingt noch.
Ja, ich fühle ihn gerade nicht. Ich bin heute zeitig aufgestanden.
Aber ich habe mir auch keine Vorsätze für dieses Jahr vorgenommen.
Ja. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber bei uns hat sich so in den Ferien so das alles nach hinten verschoben, das Aufstehen und das Schlafen gehen. Und jetzt schlägt der Schulstart unseres Sohnes uns voll ins Gesicht. Am zweiten Tag haben wir direkt verschlafen. Ist gerade so noch pünktlich geschafft. Tatsächlich waren wir eher als heute, wo wir pünktlich aufgestanden sind. Mal, wo wir verschlafen haben, hatten wir mehr Zug dahinter.
Ja, aber ich habe auch gemerkt, dass mein biologischer Rhythmus ein etwas anderer ist.
Ja.
Aber so krass wie bei euch ist, glaube ich, nicht.
Gut, dann kommen wir zu den finanziellen Vorsätzen fürs neue Jahr. Bevor wir starten, hast du einen Vorsatz fürs neue Jahr?
Nö.
Genau.
Also ich habe mir auch in den letzten Jahren nicht wirklich irgendwelche Vorsätze vorgenommen. Manchmal habe ich einfach, war diese längere Pause zwischen den Jahren sozusagen ganz gut, um mal runterzukommen, um mal vielleicht einen neuen Blick zu bekommen und zu überlegen, wo bin ich gerade unzufrieden, wo möchte ich was ändern. Das waren jetzt nicht direkt Vorsätze, ja, vielleicht würden es manche als Vorsätze bezeichnen, aber halt zu gucken, okay, was möchte ich einfach anders machen, ob es dann jetzt nun unbedingt an einem neuen Jahr sein muss oder nicht. Aber dieses Jahr habe ich wirklich gar keine Vorsätze. Ich hätte wahrscheinlich noch eine Woche Ferien gebraucht, dann hätte ich auch Vorsätze gehabt.
Also Vorsatz Nummer 1, keinen Vorsatz haben.
Genau. Hast du Vorsätze?
Ich habe Pläne. Oh, keine Ahnung.
Ja.
Ich habe einen Businessplan. Das ist mein Vorsatz fürs neue Jahr, den umzusetzen. Genau. Ja, aber ansonsten habe ich, ja, tatsächlich habe ich einen Vorsatz, ich weiß nicht, ob man das Vorsätze nennen kann, vielleicht können wir auch das streichen und sagen, finanzielle Dinge, die immer sinnvoll sind, das umzusetzen.
Ja.
Genau. Ja, aus finanzieller Sicht habe ich tatsächlich den Vorsatz, den Plan, die Rücklagen aufzublustern und die nach den letzten 2 Jahren dann einmal zu boosten.
Mhm.
Genau. Würde gerne auch mal wieder was ins Depot reinschieben vielleicht. Wobei da ja immer so dieses Streitgespräch ist zwischen ja, das Ganze ins Depot zu schieben oder direkt wieder hier rein in die Finanzküche.
Mhm.
So, Finanzküche hat da in der Regel erstmal Vorrang. Ja, aber ansonsten, wir könnten 1 Kilo weniger vertragen. seit meinem Halbmarathon ein bisschen angesetzt. Genau, aber ich bin jetzt auch nicht so der sagt, ich muss jetzt Stichtag 1.1.
Ja.
Das komplette Leben über den Haufen werfen. Erfahrungsgemäß klappt das auch nicht so gut. Starten jetzt aber mit verschiedenen Dingen, die immer Sinn machen, wenn man merkt, dass man dort eine Baustelle hat, das Ganze vielleicht einmal anzugehen. Punkt Nummer 1 ist der größte Punkt, von dem viele andere Sachen unten drunter dann Unterpunkte sind, einen sauberen Finanzplan erstellen.
Ja.
So, wenn man noch keinen hat, macht natürlich Sinn, das zu haben. Da einmal starten mit der Zielplanung. So, haben wir schon öfters drüber gesprochen. Will jetzt nur ganz grob drauf eingehen. Zielplanung wäre Nummer 1. Bestandsaufnahme ist Nummer 2. Von mir aus kann man auch erst Bestandsaufnahme machen und dann Zielplanung. Wobei erst Zielplanung vielleicht das Sinnvollere ist und dann die Bestandsaufnahme, weil man sonst schon beeinflusst ist durch die Bestandsaufnahme und vielleicht schon geframed ist.
Ja.
Zu sagen, ist ja eh nicht realistisch oder keine Ahnung. So, also ich persönlich würde erst die Zielplanung, dann die Bestandsaufnahme machen. einfach um unvoreingenommen in die Zielplanung reinzugehen. So, genau. Dann Bestandsaufnahme gehört zum Finanzplan. Dann sicherlich für die meisten die Altersvorsorgeplanung. Existenzielle Risiken sich mal anzuschauen, da vielleicht nicht nur brauche ich eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, sondern auch brauche ich irgendwelche Vollmachten, Vorsorgevollmacht, was passiert, wenn ich mal nicht entscheidungsfähig bin, dass man solche Dinge klärt, Patientenverfügung, falls man sowas haben möchte, wo man klären kann, wie man im Ernstfall aus gesundheitlicher Sicht behandelt werden möchte, damit das nicht jemand anderes dann für einen entscheiden muss. Das ist jetzt für junge Menschen vielleicht noch nicht immer unbedingt zwingend notwendig. Genau, aber wenn man schon weiß, was man sich da vorstellt, dann kann man auch dort Regelungen treffen. Wenn man Kinder hat, eine Sorgerechtsverfügung zu erstellen, dass man das ganze Vollmachtthema vielleicht mal angeht. Sorgerechtsverfügung klärt ja am Ende, was passiert, wenn die Eltern versterben, wer kriegt dann das Sorgerecht fürs Kind. Und wenn man das im Vorfeld weiß, wer das bekommen soll, dann macht es natürlich Sinn, das auch schriftlich festzuhalten.
Jo.
So. Und dann gehört im Finanzplan aber auch ganz viele Gummibärchen-Sachen rein. Das heißt, Altersvorsorge ist ja eher so ein Pflichtding. Aber vielleicht habe ich ja auch ganz tolle Sachen auf dem Plan, die ich mir gerne realisieren würde. Das gehört auch mit rein. Beispiel eine Auszeit, eine Reise, ein Auto, keine Ahnung, was einem da so vorschwebt. Ja. Also Punkt Nummer 1, detaillierten Finanzplan erstellen. Punkt Nummer 2.
Schulden abbauen.
Genau, wer Schulden hat, der gehört mit mir in einen Club. So. Meine Frau hat noch BAföG offen, das monatlich immer rückgeht. Das heißt nicht mit einmal zurückgezahlt, sondern es geht monatlich runter oder quartalsweise, weiß ich gar nicht. Und ja, bei mir läuft noch das Corona-Darlehen im Hintergrund mit. Habe ich jetzt nicht, also gibt es keine Sondertilgung da, sondern das geht jetzt einfach immer runter, runter, runter. Bei 0% Zinsen macht auch keinen Sinn, das vorzeitig zurückzuzahlen. Genau, also Schulden abbauen macht natürlich immer Sinn, nervt auch, wenn die durchlaufen, auch wenn das bei uns jetzt keine sonderlich hohen Summen sind, die da monatlich oder quartalsweise abgehen, merkt man das schon im Budget, dass das fehlt. So, ist auch ein ganz großes Thema für Vaterstaat im Wahlkampf, Thema Schulden. Sollte man sich immer vor Augen führen, dass das ganze Schuldenthema bei einem Staat gänzlich anders läuft als bei einer Privatperson. Wichtig ist auch, dass Schulden nicht immer gleich schlecht sein müssen. So, also Beispiel BAföG, das ist in die Bildung geflossen, hat dafür gesorgt, dass meine Frau jetzt sicherlich einen besseren Stundenlohn hätte, als wenn sie es nicht getan hätte.
Und es ist unverzinst. Also Das ist dann, spielt ja auch nochmal mit rein, wenn man überlegt, was will ich zuerst angehen, dann sind unverzinste Schulden nachrangig, die können dann eben so nebenbei weiterlaufen lassen.
Ja. Genau, und das Corona-Darlehen hat uns hier geholfen, den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und weiter wachsen zu können und eben kein irgendwie alles nur aus Sparflamme machen zu müssen. Ja. In dem Moment war es auch tatsächlich auch wichtig, dass es kam. Also Corona haben auch wir gemerkt, die Lockdowns, dass da im ersten Moment vielleicht weniger Aufträge kamen. So. Also das waren notwendige Dinge zu guten Konditionen. Aber ansonsten denke ich an gute Schulden, gute, schlechte Schulden, Schulden sind Schulden, aber an Schulden immer, die mit Investitionen verbunden sind, natürlich vorzuziehen für Schulden, für Konsum. So, eine Tafel Schokolade habe ich danach gegessen und dann ist sie weg. Dafür würde ich jetzt keinen Kredit aufnehmen, aber ich glaube, damit ist klar, was ich meine.
Ja.
So. Ja, wie kann man Schulden abbauen? Wichtig wäre, dass man sich erstmal einen Überblick schafft, was ist denn überhaupt an Schulden da? Was geht da weg? Habe ich Sondertilgungsrechte? Muss ich, wenn ich Sondertilge Vorfälligkeitsentschädigung zahle, also einen Strafzins dafür, dass ich quasi vorzeitig das Darlehen zurückzahle? Und dann auch, wo kann ich vielleicht Budgets freimachen, um Darlehensraten bedienen zu können, schneller bedienen zu können? Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man sich einen Überblick verschafft über was steht denn auf meiner Verbindlichkeitsseite und dann, wie kann ich die schnell zurückführen? Und was man natürlich auch gucken kann, wenn man das Gefühl hat oder weiß, dass man Kredit oder ein Darlehen hat, das keine guten Konditionen hat. Wir haben ja auch gerade wieder Tendenzen, dass die Zinsen etwas nach unten gehen, dass man vielleicht über eine Umschuldung nachdenkt in den Kredit zu günstigeren Konditionen. So. Punkt Nummer 3.
Ein Notgroschen aufbauen. Ja, mit so das Wichtigste, was man, worüber man auch gleich am Anfang nachdenken sollte, ist, dass man natürlich einen Notgroschen hat, weil es ja doch mal so Sachen gibt, Notfälle, die man jetzt nicht so vorhersehen kann. Ja, dass man plötzlich in irgendeine spontane Notlage gerät, wo man schnell mal eben auf vielleicht eine größere Summe zurückgreifen muss. Dafür ist ein Notgroschen natürlich dann sehr gut, dass man einfach so ein kleines Polster hat und ruhig schlafen kann. Und auch die Frage, was zuerst, Schulden abbauen oder Notgroschen, sollte man dann vielleicht versuchen, beides parallel aufzubauen. Weil wenn ich keinen Notgroschen habe, bin ich gezwungen, wieder neue Schulden aufzunehmen.
Ja, ich würde hier tatsächlich sagen, Liquidität ist King.
Ja.
Oder Queen. So, also tatsächlich so einen kleinen Puffer sollte man haben, aus meiner Sicht, bevor man die Darlehen bedient. Weil ansonsten, wie du gesagt hast, muss ich dann halt wieder Schulden aufnehmen. Und es gibt mir natürlich auch, das ist ja auch gefühlt was anderes, wenn ich sehe, da liegt Geld auf dem Konto, als wenn es weg ist. So, also schon alleine für das eigene, wie will ich es nennen, Reichtumsempfinden oder finanzielle Wohlbefinden, macht es immer Sinn, wenn da ein paar Euro auf dem Konto liegen. Genau, und jetzt würde jetzt auch keiner auf die Idee kommen, seinen Notgroschen in Immobilienfinanzierung zu schieben. Ja. Also Notgroschen 1, Schuldentilgung 2, auf dem Punkt Notgroschen und Schuldentilgung parallel würde ich dann vielleicht sehen, wenn so der Notgroschen so ein Mindestmaß drin hat. Es gibt sicherlich keinen goldenen Weg, kann man auch ein bisschen anders sehen, aber so Mindestgröße, mit der man sich wohlfühlt und die ich sag mal, wo man zumindest mal ein, zwei Monate über die Runden kommt, die sollte da sein, bevor dann irgendwelche schlecht verzinsten Schulden dann abbezahlt werden. Also auch für Notgroschen ist natürlich sinnvoll, wenn man einen Überblick über seine Ausgaben hat. Ich würde tatsächlich die Höhe des Notgroschen, wenn man häufig gefragt, gibt es immer so diese Faustformeln, das X-fache des eigenen Einkommens. Ich würde immer auf die Ausgaben schauen, das heißt, wie sind denn meine tatsächlichen Ausgaben und das X-fache der Ausgaben dann tatsächlich nehmen. Für Angestellte vielleicht so das mindestens das Dreifache der eigenen Ausgaben, der monatlichen Ausgaben. Und ja, für den Selbstständigen darf es auch gerne mehr sein. Oder für eine Selbstständige. Genau. Punkt Nummer 4.
Finanzielle Ziele definieren. Hatten wir ja schon oben beim Finanzplan angesprochen.
Ja.
Dass dann natürlich ganz am Anfang die Ziele stehen sollten. Was möchte ich eigentlich erreichen?
Wichtiger Punkt bei den Zielen, am besten aufschreiben.
Genau, und es ist ja meistens auch immer das, woran Vorsätze scheitern, wenn ich mir keine konkreten Ziele aufgeschrieben habe. Dass ich mir jetzt nicht, so ein unkonkretes Ziel wäre ja zum Beispiel, ich möchte fitter werden. Super unkonkret. Was heißt das jetzt genau? Aber wenn ich mir wirklich dann aufschreibe, ich möchte konkret das und das erreichen, ich möchte in 30 Minuten 5 Kilometer rennen können oder sowas, dann weiß ich ja auch, woran ich dann konkret arbeiten muss.
Ja, wichtig wäre dann natürlich, wenn ich mir sowas aufschreibe, dann auch einen Plan zu machen, wie ich da hinkomme.
Das ist dann der nächste Schritt.
Genau, aber das ist natürlich sehr, 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 sehr guter Punkt, dass man das nicht nur irgendwie so in seinem Kopf so vor sich hin blubbern lässt, sondern dass das da auch konkret rausblubbert, festgehalten wird und gibt ja zum Beispiel diese Smart-Formel, dass sie konkret sind, dass sie messbar sind, dass es eine zeitliche Komponente drin gibt. So, also wir tun ja auch bei unserer Finanzplanung dann mit unseren Mandanten, Mandantinnen zusammen Ziele arbeiten und dann machen wir auch meistens eine Zeitachse dran, damit man weiß, okay, in dem Zeitraum möchte man das Thema abgehakt haben, möchte man es erreicht haben, damit man dann auch, und das ist gerade, ja, macht ja auch Sinn, dann ab und zu mal zu überprüfen, ob ich auf Kurs bin, um dann auch sagen zu können, okay, ich muss hier irgendwo nachsteuern oder nicht. Genau, also konkret werden, das wäre dort unsere Idee, um dann die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung dann auch zu erhöhen. So. Das ist dann vielleicht auch du hast ja gesagt, du hast keine Vorsätze, vielleicht hast du ja Ziele. So, Punkt Nummer 5.
Rente und Altersvorsorge überprüfen.
Ja. Hatten wir schon in der Finanzplanung kurz angesprochen, haben wir auch schon einige Beiträge drüber gemacht.
Ja.
Auch wenn du quasi schon alles eingerichtet hast, wir haben bewusst auch überprüfen hier mit genannt in dem Punkt, dass man nicht nur einmal initial sagt, okay, ich kümmere mich ums Thema Altersvorsorge, sondern das war das, was wir bei den Zielen besprochen hatten, dass man auch ab und zu mal nachprüft, idealerweise so mindestens einmal im Jahr bin ich auf Kurs oder bin ich ein bisschen abgewichen im positiven oder negativen Sinn und muss ich vielleicht eine Stellschraube drehen, um wieder auf Kurs zu kommen. Ist natürlich deutlich einfacher, wenn ich über meinen Zielen liege. Wenn ich schon investiert habe, das letzte Jahr lief ziemlich gut an den Kapitalmärkten, kann ja sein, dass ich über soll bin, dann kann die Entscheidung auch sein, weniger zu sparen, wenn man einen ordentlichen Puffer hat. Und ja, mehr auszugeben und sich's gut gehen zu lassen, ist ja, nicht jeder kommt hier in die Beratung rein und sagt, hey, ich find's geil, im Monat Summe X wegzulegen, sondern, ja, ich weiß, ich muss es tun und machen das dann auch. Aber viele würden sich auch freuen, wenn sie wüssten, ich kann im Monat X Euro mehr ausgeben. So. Und die Altersvorsorge ist trotzdem geklärt. Also diese regelmäßige Überprüfung kann auch dazu führen, dass Budgets frei werden. Ja. Gut. Vorsatz Nummer 6.
Passives Einkommen generieren, beziehungsweise sich mal über das Thema passives Einkommen Gedanken machen.
Nennen wir es mal zusätzliche Einkommen generieren.
Genau.
Haben wir auch schon mal vor langer, langer Zeit, der läuft tatsächlich, so ein Evergreen-Beitrag bei Google. Weiß gar nicht, habe gar nicht geguckt, wie es letztes Jahr lief, der Beitrag, ob er noch gefunden wird. Das Märchen vom passiven Einkommen. Ja. Weil es immer so impliziert, dass man mit Nichtstun Geld bekommt. Erfahrungsgemäß geht es da eher um Einnahmequellen, die initial meistens einen höheren Aufwand erfordern und dann irgendwie losgelöst von meiner Arbeitszeit größtenteils dann irgendwie weiterlaufen. Aber selbst wenn ich ein Buch schreibe, was ich initial schreiben muss, dann ist es meistens so, dass die Verkäufe mit der Zeit runtergehen. Die wenigsten Bücher tun quasi von alleine ihr Verkaufsniveau halten und über Jahre, Jahrzehnte dann Einnahmen generieren. Klar, wenn ich Harry Potter geschrieben habe, dann mag das so sein. Wenn ich Herr der Ringe geschrieben habe, dann werde ich auch mein konstantes Niveau die nächsten Jahre wahrscheinlich noch halten, wenn ich noch am Leben bin als Autor, genau.
Und die Nachkommen.
Ja, die Nachkommen, die dann noch die Rechte haben. Ja. Aber das ist jetzt nicht der Regelfall. So, auch wenn ich jetzt, ich hatte mal, Grüße gehen raus, wenn du zuhörst, einen sehr, sehr guten Freund, der hat so ein Nischen-Affiliate-Book, so ein Nischen-Buch geschrieben für, ich weiß gar nicht, es war Sportwetten oder sowas. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja. Waren es Sportwetten? Ich weiß nicht. Ja, kannst du mir einen oben drauf geben, falls ich falsch im Kopf habe. Jedenfalls war das bei Amazon das einzige Buch zu diesem Thema, wo es rauskam, oder eins von dreien.
Ja.
Und er hat es tatsächlich verkauft, obwohl es wirklich jetzt nicht überragend gut war.
Ja.
War jetzt auf einem niedrigen Niveau, aber es hat funktioniert. So. Mittlerweile gibt es da viel, viel mehr Bücher dort in der Nische.
Ja.
Ja, so, dass sich das jetzt nicht mehr so verkauft. Also es kann auch sein, dass man was aufgesetzt hat, was funktioniert und dann später nicht mehr funktioniert. Also diese Idee, ich setze da ein was in die Welt und das läuft die nächsten 20, 30, 40 Jahre und produziert Einkommen, schwierig. Aber gibt natürlich Mittel und Wege, um neben dem Beruf noch weitere Einnahmen zu generieren. Könnte auch einen Nebenjob annehmen, könnte tatsächlich ein Buch schreiben, wenn ich da ein Faible für habe. Vielleicht verdiene ich damit ja Geld und wenn nicht, habe ich halt ein Buch geschrieben. Manchmal macht das Spaß.
Ja. Ja, man lernt ja was dabei auch.
Genau. Ich schreibe ja auch, mich stört das auch nicht, Sachen zu verfassen. Ganz im Gegenteil. Genau, also einfach zu gucken, das Schöne ist ja, dass ich dann mein Erwerbseinkommen vielleicht auf breitere Beine stellen kann. Das heißt, wenn einer dann einmal Einnahmen wegbrechen, dass ich noch ein zweites Standbein habe oder ein drittes, viertes. Aber das wäre auch eine Idee, dass man eben sagt, okay, ich gucke nicht nur auf meine Ausgabenseite oder ich gucke nicht nur auf meinen Hauptjob, sondern gucke auch, wie ich links und rechts vielleicht noch Einnahmen generieren kann. Ansonsten eine naheliegende Möglichkeit, um Einnahmen zu generieren, sind Aktien kaufen, Immobilien kaufen, Anleihen kaufen, alles, was so Kapitaleinkünfte sind. Das wäre jetzt für uns als Finanzberater und Finanzberaterin sicherlich eine naheliegende Option, was uns zu Punkt Nummer 7 bringt.
Investieren lernen.
Ja.
Sehr, ja.
Wer noch nicht am Kapitalmarkt unterwegs ist, ich denke mal, wer unseren Podcast hört, der ist überproportional stark schon investiert. Aber wer noch nicht dort unterwegs ist und auch wer schon dort unterwegs ist, schadet ja nicht, sich weiterzubilden.
Ja.
Ja, einfach sich damit beschäftigen, wie kann ich Geld anlegen, welche Optionen gibt's, was ist sinnvoll. Ja, einfach starten. So, und selbst wenn man dort Berührungsängste hat, vielleicht erstmal kleinen Summen starten. Beispiel, wenn ich mich nicht so richtig an den Aktienmarkt herantraue, dann erstmal wenig Geld nehmen, gucken, wie läuft das alles ab, wie fühlt sich das für mich an. Jetzt eine Immobilie erstmal wenig Geld zu kaufen, eher schwierig. Kosten ja meistens dann ein paar tausend Euro bis ein paar hunderttausend oder noch mehr. Aber auch bei Immobilien kann man erstmal eine kleine Wohnung kaufen, die eigentlich in den Ruin stürzt, wenn es nicht funktioniert. Genau. Und sinnvoll ist dann natürlich, sich eine langfristige Strategie zurechtlegen, aber man kann auch einfach erstmal starten.
Genau, einfach um sich ein bisschen vertraut zu machen damit, um ja diese Anfangsängste abzubauen. Weil wenn man so auf die Zahlen schaut, wie viele deutsche Aktien haben, ich glaube, da sind wir auch so im internationalen Vergleich auch eher hinten dran, oder?
Weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat. Ich habe letztens gelesen, wir sind in Europa so die ETF-Sparplan-Weltmeister.
gerade die jüngeren Generationen ziehen da ganz schön nach und beschäftigen sich auch viel mehr mit diesem Thema und haben da nicht so Berührungsängste.
Genau, aber tatsächlich ist es so, dass die deutsche Aktienkultur ganz stark sicher noch Ausbaupotenzial hat. Es gibt einfach noch große Teile der Bevölkerung, die dort Berührungsängste haben. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass viele nicht das Geld haben, übrig haben, um so solche dort Investments zu tätigen. Und dann muss man sich, glaube ich, keine Illusion machen. Kenne aber auch genug Menschen in meinem eigenen Umfeld, die damit jetzt nicht die großen Berührungspunkte einfach haben.
Ja, oder die schon geschädigt sind durch gewisse Volksaktien.
Grüße gehen raus an die Telekom zur Jahrtausendwende. Ja, wobei man das, glaube ich, so langsam eigentlich einordnen. Also es sind jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre dazwischen. Aber wir haben immer noch tatsächlich in der Beratung, ist es immer noch ab und zu mal, wo man dann sagen, ja, damit haben wir Erfahrungen gemacht. Mhm. Also die tatsächlich betroffen waren von den starken Kurseinbrüchen zur Dotcom-Blase und dann auch nicht mehr zurückgekehrt sind in den Kapitalmarkt.
Hm.
Vielleicht einen Bonusvorsatz, Ängste abbauen. So. Und vielleicht zu sagen, nee, ist nicht alles Teufelszeug, sondern ich habe damals einfach zum Beispiel nicht breit genug diversifiziert, habe alles auf ein Pferd gesetzt oder nur auf zwei und das mache ich heute halt anders, so dass mich so ein schwarzer Schwan eben nicht nochmal so mit nach unten reißt, wenn es nach unten geht.
Ja.
So, hast du noch ein paar Bücher, die dir einfallen, womit man anfangen könnte, wenn man investieren lernen möchte?
Ich glaube, ich hatte mal dieses kleine Handbuch zum passiven Investieren vorgestellt von John Bogle. Da geht es ja vor allen Dingen um das Thema ETFs, aber bietet eigentlich auch so für Anfänger einen ganz guten Einstieg, um sich einfach mal mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Danach weiß man auf jeden Fall, was ETFs sind, wie sie funktionieren und auch so ein bisschen, wie Aktienmärkte funktionieren. Das ist nämlich auch so interessant, weil er ja auch viele Zahlen sich angeschaut hat und man einfach auch so diese langfristige Entwicklung der Aktienmärkte ganz gut nachvollziehen kann. Ich glaube, das eignet sich ganz gut für Einsteiger.
Ja, ansonsten gibt es noch von Martin Weber für Einsteiger, genial einfach investieren. Mehr müssen sie nicht wissen, das aber unbedingt. Das habe ich vor Jahren schon gelesen. Das kann man sich einfach, ich habe es gerade nochmal gegoogelt, ist immer noch so, das gibt es einfach als PDF zum Runterladen mit gut 200 Seiten. Das ist wirklich okay für einen Einstieg.
Ja.
Also das kannst du gleich im Nachgang nach dem Podcast, kannst du dir das runterladen und lesen, ohne einen Cent dafür ausgeben zu müssen. So. Genau. Dann kommen wir zu Punkt Nummer 8, Versicherung optimieren. Wie gehe ich das an?
Auch vielleicht erstmal eine Bestandsaufnahme machen, was man eigentlich so an Versicherungen hat. Manche wissen ja gar nicht mehr, was da noch so für Versicherungsverträge rumliegen. Und dann einfach mal zu schauen, ja, sich einen Überblick verschaffen, welche Versicherungen sind da. Auch mal zu überlegen, welche Versicherung brauche ich eigentlich wirklich dringend und welche vielleicht erstmal nicht so. So Thema Haftpflicht, Berufsunfähigkeit sind ja somit die existenziellsten Versicherungen, die man haben sollte. Und dann schauen, wie die da sind. Man kann dann auch einen Experten drüber schauen lassen, ob die noch angemessen sind oder ob es da nicht bessere Tarife gibt, ob es ja Optimierungsbedarf vielleicht gibt. Und was so Lebensversicherung, Rentenversicherung angeht, dann auch einfach mal reinschauen, was das überhaupt für Verträge sind. Habe ich dann noch irgendwo so einen Riester-Vertrag rumliegen, irgendeine Rürup-Rente, irgendeine Kapitalversicherung. Genau, einfach mal schauen, was stecke ich eigentlich so monatlich da rein und was kommt am Ende raus.
Ja, und vielleicht auch mal prüfen, wie sind die Kostenbelastungen in solchen Sparverträgen? Rechnet sich das überhaupt? Dafür, wie gesagt, auch gerne Beratung in Anspruch nehmen, gerade Rentenverträge etc. können wir auch mit unterstützen, wenn es gewünscht ist. Ansonsten geht es auch darum, mal zu überlegen, wo habe ich vielleicht noch eine Deckungslücke, also wo fehlt mir vielleicht Versicherungsschutz, den ich eigentlich bräuchte. Da ist schon angesprochen, Haftpflichtversicherung soll eigentlich wirklich 99,9% Fälle macht Sinn, eine Haftpflichtversicherung zu haben. Wenn ich jetzt vielleicht Susanne Klatten bin, brauche ich sie nicht. Dann kann ich das einfach aus der, keine Ahnung, vom Girokonto überweisen, wenn da ein Schadenfall, aber ich denke mal, selbst die würde eine haben.
Ich denke auch, gerade Haftpflicht ist ja so günstig,
ja.
Kann sich jeder leisten.
Genau. Und ansonsten Thema Berufsunfähigkeit, ob man sich da absichern will, muss, sollte. Genau, das sind so die beiden ersten Versicherungen, die ich persönlich zum Beispiel hatte.
Mhm.
So, Haftpflicht und Berufsunfähigkeitsversicherung, damit bin ich quasi ins Versicherungsleben damals gestartet. So. Dann haben wir Punkt Nummer 9, Konsum bewusst reduzieren. So. Wenn man das denn möchte, so heißt ja nicht, dass man es machen muss,
mhm.
Aber das ist ja vielleicht, ja, einfach mal bewusst machen, wofür gebe ich denn eigentlich Geld aus?
Das ist eigentlich der Punkt, also erstmal hinten ran die Frage, muss ich reduzieren oder nicht? Das ist erstmal die zweite Frage, die man sich stellen sollte, sondern erstmal, wofür gebe ich überhaupt Geld aus? Und dann muss das halt so sein.
Ja.
Also sind das halt alles immer so Spontankäufe, unüberlegte Sachen, wo ich denke, oh, das brauche ich jetzt. Und dann nutze ich das einmal und dann liegt es überall rum. Oder ist es wirklich eine Sache von Qualität vielleicht, die ich ständig benutze, wo sich die Anschaffung wirklich gelohnt hat?
Wie gibst du Geld aus? Gibst du eher, holst du dir eher, kaufst du spontan, lässt du dir länger Zeit oder?
Es kommt eigentlich drauf an. Also ich glaube, bei größeren Anschaffungen, da schaue ich schon und vergleiche und gucke und überlege, brauche ich das wirklich?
Hast du ein Beispiel?
Also früher war es immer so, dass ich total schnell irgendwelche sportlichen Hilfsmittel gekauft habe, die dann halt so nach 3 Wochen in der Ecke lagen. Und da habe ich dann halt wirklich mal angefangen, mir wirklich zu überlegen, als mir dann so aufgefallen ist, dass der Haufen wird halt immer größer und ich gebe ständig Geld dafür aus, dass ich dann wirklich mal überlege, was brauche ich eigentlich? Macht das Sinn? Benutze ich das wirklich? Kann ich es erstmal irgendwie anders testen oder anders an die Sache rangehen, um zu gucken, ob das wirklich eine Sache ist, der ich auch langfristig frönen werde? Oder ob es einfach nur so ein Ding ist, kam neu auf den Markt, die Versprechungen waren groß, aber eigentlich macht es mir keinen Spaß, damit umzugehen.
Ja, das ist klar. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich die gerade teure Dinge, da lasse ich auch mal sacken.
Ja.
Und kaufe die nicht einfach aus einer Laune heraus. Gerade zum Beispiel stehen wir vor der Entscheidung, Tisch zu kaufen. Das ist jetzt auch die Frage, in welcher Preiskategorie wir da kaufen. Beschäftigen uns mit dem Thema tatsächlich aber schon seit 1,5 Jahren. Also vor 1,5 Jahren haben wir, glaube ich, das erste Mal oder fast schon vor 2 Jahren an einem Tisch gesucht. Genau. Und da ist halt jetzt die Frage, kaufen wir uns jetzt hier einen Vollholztisch für x Euro oder tut es auch der IKEA-Tisch für 1/10 des Preises? Da sind wir noch ein bisschen unschlüssig.
Mhm.
So. Der teure wird tatsächlich alle Anforderungen erfüllen, was gar nicht so einfach ist bei einem Tisch. Alleine wie die Beine angeordnet sind und wenn man eine Sitzbank haben will, dass man noch rumlaufen kann und die Beine nicht im Weg sind, dass die Auszüge an der richtigen Stelle sind, etc. pp., dass die Maße passen. Genau. Und ja, das sind einfach Entscheidungen, womit wir uns Zeit lassen. Das hilft einfach dann auch, damit man, also ich habe so, wenn ich Sachen schnell entscheide, dann kann es auch mal vorkommen, dass ich dann nach einem Monat merke, ob es die Ausgabe jetzt wert war. Aber meistens kriege ich dann schon ein Gefühl dafür, wenn mich das dann, wenn ich jetzt quasi sage, okay, jetzt zum Beispiel Tisch, ich kaufe ihn jetzt nicht. Und das Thema ist, nach 3 Monaten ist kein Thema mehr. Brauche ich auch nicht. So. Aber tatsächlich ist das ein Thema, was jetzt wieder hochgekommen ist und die ganze Zeit Thema war. Und dann scheint es ein Bedürfnis zu sein. So, und jetzt einfach nur noch die Frage, in welcher, welche Anforderung der Tisch erfüllen muss und wie viel Geld wir dafür ausgeben wollen.
So, das ist dann aber eine Entscheidung, die gereift ist. Einzige Ausnahme ist jetzt, wo wir vielleicht dann auch mal schneller entscheiden, ist, wenn es ja, Thema Gesundheit betrifft oder sowas. Hm. Ich habe gestern einen Kühlschrank eingebaut, einen neuen. Und der alte, da ist einfach innen drinne jetzt immer Wasser gewesen und irgendwelche schmierigen Flüssigkeiten haben sich da gebildet. Und das ist was, wo ich dann sage, okay, da will ich jetzt eigentlich keine Lebensmittel mehr drin aufbewahren. Und das ist dann auch was, wo selbst bei einem teureren Gegenstand die Entscheidung dann eben schneller fällt. Wir haben auch ein Kind, das gegebenenfalls gesund aufwachsen soll und wo die Eltern vielleicht nicht früher an Krebs versterben sollen, weil sie irgendein komisches Gelee essen, was im Kühlschrank entstanden ist. Genau. So, also der wäre tatsächlich für größere Anschaffungen länger, vielleicht sogar für kleinere, die nicht unbedingt notwendig sind, vielleicht so sagen, okay, ich will es kaufen, aber ich warte jetzt mal noch ein bisschen, weil dann stelle ich vielleicht fest, dass ich gar nicht brauche. So, Punkt Nummer 10.
Finanzbildung erweitern.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Der gefällt mir tatsächlich am besten.
Ja.
Haben wir ja schon angesprochen bei Investieren lernen, das ist ja ähnlicher Punkt. Ja, austauschen, das ist vielleicht das Coolste sogar. Vielleicht gibt es in deinem Umfeld jemanden, der sich damit beschäftigt, mit dem Thema Finanzen. Sei es Thema Versicherung, sei es Geldanlage, vielleicht aufpassen, dass der jemand nicht gerade in einem Strukturvertrieb arbeitet und nur deswegen mit dir spricht, um dir irgendwas zu verkaufen, das erleben wir auch häufiger, dass da irgendwie man im Umfeld jemanden hat, der irgendwo, ja, ich weiß nicht, wie ich mich da diplomatisch ausdrücken soll, gewisses Interesse daran hat, solche Themen auf den Tisch zu bringen. Genau, aber man kriegt da sicherlich sehr, sehr schöne kann sich da auch schön austauschen im Umfeld, wobei das gar nicht so einfach ist manchmal.
Genau, deswegen steht eigentlich erstmal an, über Finanzen zu reden, zu normalisieren. Dass man einfach mal auch vielleicht im Freundeskreis, auch wenn man bisher noch nicht über Finanzen gesprochen hat, einfach mal vielleicht das Thema ansprechen und vielleicht erstmal über die eigenen Finanzen reden und gucken, wie die anderen dann so reagieren und ob man da in Austausch kommt.
Ja.
Es ist ja ein Lebensbereich wie jeder andere auch und dass das immer noch in manchen Kreisen wirklich so tabuisiert wird, ja, kann man auch dran arbeiten, aktiv selber, dass man das ein bisschen aufbricht.
Ja, ansonsten gibt es vielleicht sogar Kurse, ganz oldschool an der Volkshochschule. Webinare, Seminare gibt es sicherlich, die man buchen kann, vielleicht sogar kostenlose. Genau, ansonsten, ja, wir betreiben ja selber einen Finanzblog. Den zweitbesten in Deutschland. Ich habe hier den Finanzblog, kommt direkt Finanzblog Award stehen, wo Platz 2 draufsteht. Zumindest fürs Jahr 2024. Mhm. Also Blogs, Podcasts, super Anlaufstelle. Ansonsten, wenn man ganz tief rein will, mal die ein oder andere Studie lesen, macht auch Laune. Einfach tiefen Wissen erwerben und nicht einfach nur immer zu hören bekommen, ja, ist so, sondern es gibt tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema, die man sich auch mal anschauen könnte, wenn man darauf Lust hat. So. Also Finanzbildung ist A und O, gibt ja auch so ein Thema in der Anlageentscheidung, das heißt Risikowahrnehmung. Das bedeutet nicht nur die eigene Risikobereitschaft zu kennen, eigentlich kenne ich die erst, wenn ich Risiken einschätzen kann. Wann kann ich ein Risiko einschätzen, wenn ich es verstehe? So, also welches Risiko geht mit der Aktienanlage einher, welches Risiko geht damit einher, wenn ich Bitcoin kaufe und so weiter und so fort. Und dann kann ich auch erst, ich sag mal, ja, aufgeklärte Entscheidungen treffen. Also Punkt Nummer 10, Finanzbildung erweitern. Dann würde ich sagen, gehen wir, ja, wir haben hier noch Punkt Einnahmen erhöhen, den haben wir eigentlich schon mit besprochen bei dem Thema passives Einkommen. Würde ich direkt zum nächsten Punkt springen, nämlich zum Thema Spenden.
Genau. Auch, ja, wichtiges Thema. Viele machen sich ja auch Gedanken darüber, ob sie spenden möchten und wem sie dann spenden sollen. Habe ich genug Platz im Budget? Wie wähle ich dann die Organisation aus, die mein Geld bekommen soll? Wie viel soll es sein? Und genau, lohnt sich auf jeden Fall drüber nachzudenken.
Ja, das ist vielleicht das Wichtigste, dass man da sich einfach mit beschäftigt. Möchte ich spenden? An wen möchte ich spenden?
Ja.
Wie viel möchte ich spenden?
Kann ich steuerlich ansetzen.
Genau, und das Ganze dann bei der Steuer ansetzen. Also wer Steuern sparen will, spenden, spenden, spenden.
Genau, also es gibt ja wirklich genügend Vereine, die sich um wichtige Themen kümmern. Und wenn ich da selber auch so ein Thema habe, was mir so am Herzen liegt, wofür ich auch brenne und vielleicht aber keine Zeit habe, um mich da selber zu engagieren, dann kann ich wirklich schauen, okay, welcher Verein kümmert sich um dieses Thema. Die brauchen immer finanzielle Unterstützung. Und dann kann man mal also mit Geld eben auch viel erreichen, wenn man jetzt nicht selber die Zeit hat, um sich da selbst zu engagieren.
Ja, ich glaube, das ist auch immer schön, ne, wenn man so gerade Organisationen vor Ort unterstützen kann.
Ja.
Wo man dann auch sieht, was die eigenen Spenden bewirken und es nicht so in luftleeren Raum reingeht. Und wir haben auch immer vor Ort genug Menschen, die Hilfe brauchen.
Ja.
Man muss nicht alles unbedingt in die entferntesten Regionen schicken, man kann auch was vor Ort machen. Heißt nicht, das eine nicht zu machen, aber gerade wenn man dann wirklich auch sieht, was man für einen Einfluss hat, das ist sicherlich dann nochmal ein ganz eigener Mehrwert für einen selber, um dann auch eine, in Anführungsstrichen, egoistische Komponente reinzubringen. So. Dann haben wir einen ganz interessanten Punkt noch zu guter Letzt. Über Finanzen in der eigenen Beziehung sprechen. Ja. Kann sich jeder selbst hinterfragen, wie gut man in dem Thema aufgestellt ist in der Beziehung. Wir erleben das sehr gemischt. Manche sind da sehr, sehr offen. Manche haben da noch gar nicht drüber gesprochen. Manche nur am Rande. Also das ist ein Punkt, wenn man so auch die warum gehen Beziehungen auseinander? Wo streitet man häufig drüber? Ganz oft über das Thema Geld. Ist vor allem Thema, wenn die Ressource Geld knapp ist, erfahrungsgemäß. Wenn alle im Geld schwimmen, ist es, merkt man es erst, wenn es mal schief läuft, zum Beispiel bei einer Scheidung oder sonst irgendwas. Aber es macht in jeder Beziehung Sinn, über Geld zu sprechen.
Ja.
Ja. Und damit sind ja auch ganz viel Emotionalität behaftet. Man verbringt ja viel Zeit auch auf Arbeit, um dieses Geld dann zu erdienen, häufig, die allermeisten von uns. Und dann will man dann vielleicht auch sich abstimmen, was man mit diesem Geld anstellt, wie man es verwendet, wie viel will man ausgeben, wie viel will man sparen. Und es macht natürlich auch Sinn, wenn der eine Partner vom anderen weiß, wie was geregelt ist, um im Ernstfall dann auch unterstützen zu können, wenn der eine vielleicht mal ausfällt.
Ja.
So.
Genau. Oft hat man es ja in der Beziehung auch so, dass es immer einen gibt, der interessiert sich eher mehr für Finanzen, der andere eher nicht so. Auch da ist es wichtig, wirklich ein offenes Gespräch mal zu führen. Kann ja sein, also man muss sich ja auch nicht brennend für Finanzen interessieren oder so, aber einfach mal so gewisse Sachen auf den Tisch legen und Regelungen treffen, Entscheidungen dazu treffen und dann kann man es wieder vom Tisch nehmen.
Ja. Gut. Ja, damit haben wir die Themen, die wir uns aufgeschrieben haben, durch.
Ja,
Fazit, alle Dinge, die wir angesprochen haben, machen nicht nur zum 1.1. Sinn, ja. Sondern eigentlich im ganzen Jahr. Und ja, der entscheidende Punkt ist, wenn du eins von den Themen angibst, aufschreiben, konkret werden und nicht nur Luftschlösser bauen. Und dann wird es hoffentlich auch was.
Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dann auch höher, dass es tatsächlich am Ende was wird. Ja.
Ansonsten wünsche ich uns allen ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2025.
Ja.
Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Ciao.